Wir möchten heute fortfahren mit der Offenbarung. Und zwar sind wir letztes Mal am Ende von Kapitel 3 gewesen. Wir möchten heute bei Kapitel 4 starten. Ich möchte lesen das ganze Kapitel 4, das sind nur 11 Verse. Offenbarung Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Hier wurde uns von dem Apostel Johannes berichtet, dass er sagte: Danach schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Steige hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und alsbald war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer, und der darauf saß, war anzusehen wie Jaspis und Sardisstein. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, angetan mit weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Throne gehen Blitze und Stimmen und Donner aus, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron ist es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron sind vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste ist gleich einem Löwen, das zweite ist gleich einem Kalbe, das dritte hat ein Angesicht wie ein Mensch, und das vierte ist gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen, von denen ein jedes sechs Flügel hat, sind ringsherum und inwendig voller Augen, und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und so oft die lebendigen Wesen Ruhm und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Throne sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Throne sitzt, und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und werfen ihre Kronen vor dem Throne nieder und sprechen: Würdig bist du, unser Herr und Gott, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Und du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Hochinteressant, was man in diesem Text alles sieht. Das Thema der heutigen Predigt heißt: Siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und ihr Lieben, wenn wir in den heutigen Text hineinschauen, dann sehen wir wirklich, dass sich uns hier eine Tür öffnet, oder dass wir durch eine Tür hindurch sehen dürfen. Siehe, sagt Johannes hier in Vers 1, eine Tür war weit geöffnet im Himmel. Eine Tür war geöffnet, und Johannes, der durfte auf eine Höhe steigen und hineinschauen. Ein ganz besonderes Vorrecht auch für ihn als der Apostel des Herrn. Und er durfte sehen, was hinter dieser Türe alles zu sehen war. Ein Blick in den Thronsaal Gottes hinein. Das muss ein Anblick gewesen sein. Der Apostel Johannes, der war ja damals auf der Insel Patmos verbannt. Und in Kapitel 1, Vers 11, da wird ihm schon gesagt: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Ja, und mit diesen sieben Gemeinden hatten wir uns ja beschäftigt in den letzten Predigten. Und hier geht es jetzt einen Schritt weiter. Nach diesen Sendschreiben, Nach der Korrektur diesen Gemeinden, da geht es jetzt weiter mit einer offenen Tür. Ich denke, die sieben Gemeinden, die haben genug damit zu tun, mit dem, was ihnen der Herr alles gezeigt hat. Als sie die Sendschreiben erreicht hatten oder als sie sie bekommen hatten vor Ort, das, was Johannes aufgeschrieben hatte, und dann dorthin zu senden. Ja, da musste viel korrigiert und verändert werden, so wie es der Herr haben wollte. Auch ist es natürlich für uns das Anliegen, wir halten uns selber den Spiegel vor Augen. Wie sieht es bei uns aus, auch mit diesen sieben Sendschreiben? Ich denke, die haben uns auch sehr, sehr viel zu sagen. Wo stehen wir als Gemeinschaft? Wo stehen wir persönlich? Vielleicht haben wir es auch in diesen Sendschreiben wieder ganz besonders gemerkt. Der Herr Jesus, der möchte uns nicht nur halb, der möchte uns ganz. Und es kommt auch hier beständig zum Ausdruck, ein halbes Christsein, das ist ein ganzer Unsinn. Das war zu allen Zeiten so und ist bis heute so geblieben. Ein halbes Christsein ist ein ganzer Unsinn. Wenn wir zurückschauen, im Alten wie im Neuen Testament, ist es immer derselbe Gott, der uns ganz haben will. Ganz. Der von dir und von mir fordert, der von uns fordert, du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen. Mit deiner ganzen Seele. Und mit aller deiner Kraft. Wir machen oft nur mit halbem Herzen. Mit halber Seele. Und mit ein Stück weit Kraft. Aber es ist der Gott, der sagt, du sollst ihn lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit aller deiner Kraft. Und wenn man dem Herrn dient, da kommt man wirklich oft, zumindest geht es mir so, an die Grenzen seiner Kraft. Woher soll ich all die Kraft nehmen? Ja, der Herr sagt, dien mir mit aller deiner Kraft. Und wenn du schwach bist, dann werde ich dir schon wieder Kraft geben. Das darf man auch erleben. Aber wie sehr kommt auch dieser Aufruf in den sieben Sendschreiben zutage? Und wir müssen uns schon fragen, möchten wir den Herrn, unseren Gott, lieben? Möchten wir das tun von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von all unserer Kraft? Wenn wir das tun, ja, dann sind wir auf dem besten Weg mit dem Herrn. Dann sind wir auf dem besten Weg der Nachfolge. Wenn wir auf die sieben Gemeinden noch mal kurz, ganz kurz schauen, dann sehen wir, dass es gerade Ephesus ist, welche nicht mehr in der ersten Liebe ist. Da hat es an Liebe gemangelt, aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du abgefallen bist und tue Buße, tue die ersten Werke, sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen. Wenn du nicht Buße tust, keine Leuchtkraft mehr. Smyrna hatten wir uns auch angesehen, die leidende Gemeinde. Der Herr fordert die Gemeinde auf, lass ja nicht nach, bleibe dran, auch wenn du viel leiden musst. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Es hat eine große Belohnung, wenn du für mich die Leiden erträgst. Pergamus war eine Gemeinde, die einige bei sich hatte, die der Lehre Biliams folgten, der Nichtsnützige. Und an der Lehre der Nikolaiten, dem Volksbesieger, verderbliche Einflüsse. Der Herr Jesus warnt auch diese Gemeinde, tue Buße, sonst komme ich bald über dich und werde mit ihnen Krieg führen und mit dem Schwerte meines Mundes. Wir hatten uns auch Thyatira angesehen, eine Gemeinde, die von den tiefen Satans durchdrungen war, durch die Lehre der Isabel, oder wie auch manche sagen, Isabel. Ich würde eher Isabel sagen. Welche die Knechte des Herrn lehrt und verführt. Das war eine Katastrophe. Und er sagt zu dieser Gemeinde, siehe, ich werfe sie auf ein Bett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Trübsal, ja, über die wird Schlimmes hereinbrechen, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Sardes haben wir auch angesehen, die Gemeinde, deren Werke nicht als vollendet empfunden wurden. So denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst, werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht merken, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Auch Umkehr dran, aufpassen. Philadelphia, die einzige Gemeinde mit Smyrna, die keinen Tadel empfängt. Hier sagt der Herr, sieh, ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann. Da war Erweckung da. Denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Köstlich. Eine kleine Kraft und doch eine offene Tür, dass Erweckung geschieht. Als letztes hatten wir die Gemeinde zu Laodicea betrachtet. Wir wissen es, die laue Gemeinde, die weder kalt noch warm ist. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und bedarf nichts und weißt nicht, dass du elend, erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geglüht ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehest. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich, so sei nun fleißig und tue Buße. Das letzte sind Schreiben. Vielleicht manches sehr unangenehm für uns, aber wie gut ist es, dass es die Sendschreiben gibt. Wie gut ist es, dass wir sehen, wie der Herr seine Gemeinden sieht, damit wir uns in seinem Lichte prüfen können. Wie wichtig ist es, dass wir uns von ihm unseren Zustand aufzeigen lassen. Und solange es noch möglich ist, Gegenmaßnahmen ergreifen. Doch das geht letztendlich wirklich nur, wenn wir uns dazu entscheiden, mit dem Herrn Jesus und seinem Wort ganze Sache zu machen. Halbe Sachen haben keinen Wert. Wir können so froh sein, dass er in unser Leben gekommen ist. Er ist der erhöhte Herr, gelobt sei sein heiliger Name. Das können wir nicht oft genug aussprechen. Und wir können ihn nur bitten, dass er uns dabei hilft, das eigene Leben nicht zu lieben, sondern das Kreuz auf uns zu nehmen täglich, so wie er es auch sagt, und ihm nachzufolgen. Und wie sagen es so viele auch in unserer Zeit, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Das sagt der Herr von denen, die verloren gehen. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Wir müssen uns nah an das Kreuz halten. Nah an die Selbstverleugnung. Das eigene Ich täglich ans Kreuz bringen. Wenn wir das nicht tun, die Zeit, die wird immer laufen. Und die Tage, die gehen sehr schnell vorbei. Die Jahre gehen sehr schnell vorbei. Und wir müssen es zugeben. Unsere Zeit ist sehr, sehr begrenzt. Und unser Leben ist sehr, sehr kurz. Auch wenn wir den natürlichen Tod sterben sollten, wenn der Herr noch nicht kommt in unserem Leben, das Leben geht sehr, sehr schnell vorbei. Und liebe Freunde und Geschwister, es naht der Tag mit großen Schritten, da wir unserem Herrn begegnen müssen. Und es sollte kein Tag des Schreckens werden, auch kein Tag der Beschämung, es sollte ein Tag der Freude werden. Und deswegen möchte Herr uns auch zubereiten. Wir sind seine Braut. Er ist der Bräutigam. Er möchte seine Braut schmücken. Die soll geschmückt sein bis zum Tag, wo die Braut ihm begegnet. Es kann aber auch sein, wie es auch hier steht, wir haben es so ständig vor Augen, siehe, ich komme bald. Dass der Herr sofort zur Entrückung kommt. Das kann heute sein, das kann morgen sein, das kann nächste Woche sein, wir wissen es nicht. Wie oft denken wir dran? Und ich muss uns fragen, sind wir bereit? Vielleicht sogar heute. Wir wissen weder Tag noch Stunde. Aber dann müssen wir es auch erkennen, dann ist unser Leben und unsere Chance, ihm nachzufolgen, vorbei. Dann geschieht ein anderer Zeitabschnitt. Dann sind wir bei ihm in der Ewigkeit. Und das, was wir hier für ihn gelebt haben, das wird sich in der Ewigkeit erweisen. So wie wir dann dort leben werden. Es wird dann auch die Heilszeit der Gemeinde vorbei sein, wenn der Herr zur Entrückung gekommen ist. Wir werden dem Herrn Jesus entgegengerückt werden, die Gemeinde, und die Begegnung wird in der Luft stattfinden und die Heilszeit der Gemeinde, die wird beendet sein. Und dann kommt bald der Augenblick, wo wir uns vor ihm für unseren Wandel und für das, was wir getan haben, verantworten müssen. Es ist nicht so, dass wir so ganz billig davon kommen. Denn wir alle müssen vor dem Preisrichterstuhl Christi offenbar werden. damit ein jeglicher empfange, was er vermittelt des Leibes gewirkt hat, es sei gut oder böse. Und das Gute, das kann man nur in ihm wirken. Von uns aus können wir nichts Gutes tun, wenn es auch menschlich so aussieht. 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Der Preisrichterstuhl ist ein Preisgericht. Und je nachdem, wie wir vor unseren Herrn und Heiland gelebt haben, so wird dann auch die Beurteilung von ihm stattfinden. So wird dann auch im Endeffekt die Belohnung ausfallen. Wenn wir heute in das Kapitel 4 der Offenbarung hineinschauen, dann sehen wir, dass wir es hier mit einem ganz neuen Zeitabschnitt zu tun haben. Es ist nicht nur ein neues Kapitel hier in der Bibel, sondern es ist ein ganz neuer Zeitabschnitt, der uns hier gezeigt wird. Es ist ein Abschnitt, worin wir sehen, dass die Gemeinde nicht mehr auf der Erde ist. Manche meinen ja, die Gemeinde, die wird irgendwann in der Trübsal entrückt werden. Dann gerade mal vielleicht in der Mitte der Trübsal oder vielleicht sogar muss die Gemeinde noch durch die große Trübsal die 3,5 Jahre hindurch. Das zeigt uns die Bibel nicht. Das sind alles so merkwürdige Zusammensetzungen, so komische Ideen, die manche Leute haben. Wir sehen in der Schrift schon sehr eindeutig, dass die Gemeinde nicht in die Trübsalzeit hineingenommen wird. Wir können schon davon ausgehen, dass wir manche Vorwehen erleben werden, das sehen wir auch heute immer mehr. Aber die Trübsalzeit ist nicht für die Gemeinde gedacht. Die Gemeinde, die muss zu der Zeit, Kapitel 4, nicht mehr angeschrieben werden. Da braucht es keine Sendschreiben mehr. Die Gemeinde muss ab Kapitel 4 nicht mehr korrigiert werden. Denn sie wird beim Herrn sein. Und Johannes sagt es auch hier schon in Vers 1. Danach schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Steige hier herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem, also nach diesen Gemeindezeiten geschehen soll. Und wir fragen uns, warum konnte Johannes hier schauen? Weil sich Gott geoffenbart hat. Weil Gott selbst eine Tür geöffnet hatte, in die er hineinschauen durfte. Ihm wurde eine Türe geöffnet, die sonst wohl nicht geöffnet ist. Zumindest wir sehen das nicht, was Johannes damals gesehen hat. Wir können es aus der Schrift entnehmen und das ist auch schon mal sehr viel. Aber Johannes, der durfte hier eine geöffnete Tür im Himmel sehen. Das ist der erste Punkt, eine geöffnete Tür. Eine Stimme sprach zu ihm, welche gleich einer Posaune war: Steige hier herauf. Also steig eine Stufe höher, und da kannst du reinsehen, was nach diesem geschehen soll. Das heißt, nun kommt etwas Neues, ein neuer Zeitabschnitt nach den Sendschreiben, nach der Heilszeit der Gemeinde. Ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und wir sind überrascht, was Johannes nicht alles schauen konnte. Dinge hat er schon gesehen, worauf wir erst noch zusteuern. Die sind ja noch nicht gegenwärtig, das ist Zukunft, was er gesehen hat. Er hat einen Blick in die Zukunft gesehen. Apokalypse, die ganze Offenbarung, ist ja Enthüllung, Prophetie, Zukunft. Johannes durfte durch die Tür des Himmels sehen. Er durfte hineinschauen. In was? In den Wohnort Gottes. In das Allerheiligste des Himmels. Er durfte einen Blick bis hinein in das Zentrum des Allerhöchsten haben. Er durfte einen Blick hin in den Thronsaal Gottes werfen. Da, wo Gott regiert. Was geschieht da hinter den Kulissen des Himmels? Oh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde manchmal schon gerne, sehr gerne einen Blick dahinter werfen. In die himmlische Heimat mal so richtig reinschauen, mal im Voraus mal so einen Blick haben wie Johannes. Ich denke, das wird auch dem einen oder anderen von euch gefallen, mal ein wenig von dem zu schauen, was sich da so alles abspielt. Oder mal nur ein wenig zu schauen, was sich so alles im Luftraum bewegt, in der unsichtbaren Welt. Die Bibel zeigt uns ja manche Stellen, dass da so vieles bewegt wird. Auch wo der Herr seine Heerscharen von Engeln, welche dienstbare Geister sind, für uns verwendet. Wir wissen oft gar nicht, wo der Herr überall am Wirken ist und wo er seine dienstbaren Geister aussendet, um uns zu bewahren, um uns den Weg zu bereiten, um uns hinterherzugehen, um die nächsten Schritte zu tun, um seine Heiligen zu führen und zu leiten. Ist es für uns nicht auch manches Mal interessant, wenn wir durch die Medien so einen gewissen Zutritt bekommen in manche Regierungszentren hinein? Also ich wüsste nicht, ob wir mal bei Putin ins Regierungszentrum hineinschauen könnten, wenn uns die Medien da nicht einen Blick hineingeben würden. Oder wenn wir in den Medien nicht sehen würden, wie es im Bundestag so aussieht, vielleicht auch, ja, wie es auch so zugeht manchmal, was da nicht alles diskutiert und besprochen und beschlossen wird, was als Verleumdungen weitergegeben werden. Wir wüssten es nicht, wenn es die Medien uns nicht aufzeigen würden. Vielleicht ist es auch ein kleines Vorrecht, das wir genießen dürfen in der heutigen Zeit der Medien. Einblicke in Regierungspräsidien zu haben, zu sehen auch, wo der amerikanische Präsident Obama, wo er so regiert, auch mal einen Blick ins Weiße Haus zu werfen, oder gerade von Putin in Russland oder anderen Mächtigen in dieser Welt. Es ist schon etwas Besonderes, wenn man diesen Zugang bekommt, auch zu solchen Regierungszentren oder zu mancherlei Monarchen. Wenn uns die Medien nicht durch Filme oder Fotos oder Berichte diese Dinge erstatten würden, dann hätten wir manchmal kaum eine Ahnung, kaum einen Einblick, wie die Dinge hinter den Kulissen aussehen und was sich da alles abspielt. Ich denke, im Vergleich zu früheren Zeiten haben wir da heute schon ein gewisses Vorrecht, einfach mal auch dahinter zu schauen. Kommen wir nun wieder zurück zu unserem Apostel Johannes. Johannes ist derjenige, der heute unser Berichterstatter ist, der uns diesen Blick gibt, den ihm Gott gegeben hat. Und wir bekommen durch das, was er sehen durfte, eine ganz kleine Ahnung von dem, wie gewaltig, wie herrlich, wie groß und wie majestätisch die Dinge bei Gott sind. Vers 2. Und alsbald, sagt Johannes hier, war ich im Geist. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Johannes sagt, er war alsbald im Geist. Das heißt, wir haben das schon im Kapitel 1, Vers 10 gelesen. Das heißt, er war in einem übernatürlichen Zustand. Der menschliche Geist war betroffen, aber der Heilige Geist war der Wirkende dabei. Während Johannes, gehen wir ziemlich sicher davon aus, leiblich auf Erden war, auf der Insel Patmos, wird er im Geist in die himmlischen Regionen geführt. Und siehe, sagt er, was ich alles sehe, ein Thron. Johannes sieht die zentrale Regierungsstätte des Himmels. Er sieht in das Allerheiligste des Himmels. Johannes sieht den Thron Gottes, eine gewaltige Schau. Also der erste Punkt, eine geöffnete Tür. Der zweite Punkt, der Thron Gottes. Wenn wir hier zum Thron Gottes, auf den Thron Gottes zu sprechen kommen, dann müssen wir mal hier in Kapitel 4 reinschauen. Da wird ja fast nur noch vom Thron gesprochen anschließend. Immer wieder taucht der Thron und andere Throne auf von diesen 24 Ältesten. Der Thron Gottes wird hier in den Mittelpunkt erhoben. Und Einzelheiten, oder so ganz genaue Einzelheiten, wir kommen gleich noch auf Hesekiel, sehen wir hier zunächst nicht. Jedoch nur der Gedanke, überhaupt mal den Thron Gottes zu sehen, das erfüllt uns mit tiefer und heiliger Ehrfurcht. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Mal so nachzudenken, auf den Thron Gottes zu schauen, in den himmlischen Thronsaal zu schauen, wo Gott selbst regiert. Auf den Thron zu blicken, das erfüllt uns mit Staunen. mit innerlichem Beugen und mit Anbetung. Sind wir von uns aus jemals würdig, vor dem Thron Gottes zu erscheinen? Oder sind wir überhaupt würdig, nur einen Blick auf diesen herrlichen, kostbaren, großen Thron zu werfen? Wie kostbar ist es, dass uns der lebendige Gott überhaupt solch einen Blick zu sich selbst und seinem Thron gewährt, dass er uns das in seinem Wort aufzeigt. Von diesem Thron, da geht so viel Klarheit und so viel Heiligkeit aus, dass selbst die Erlösten im Himmel vor ihm niederfallen. Vers 10 und 11. So fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und werfen ihre Kronen vor dem Throne nieder und sprechen: Würdig bist du, unser Herr und Gott, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Vielleicht ist mal eine gute Frage an uns: Wann sind wir das letzte Mal vor Gott niedergefallen? Uns das bewusst gewesen: Würdig bist du, Herr. Du bist es würdig, dass ich vor dir niederfalle und dich anbete. Ja. Es gibt auch Kinder Gottes, das erstaunt mich immer wieder. Ich weiß nicht, ob unter uns auch so jemand ist, keine Ahnung. Aber es gibt tatsächlich auch Kinder Gottes, die meinen, es sei völlig unnötig, vor dem Herrn auf die Knie zu fallen. Braucht man nicht tun. Ist unnötig. Der Herr kennt ja nur mein Herz. Und das ist wichtig. Ich denke, wir sind heute in unserem heutigen Zeitalter, in unserer heutigen Gemeinde, in manchen Punkten sehr, sehr lau und lasch geworden. Das ist schon mal was Besonderes, wenn wir mal aufstehen zum Gebet oder wenn wir uns auch mal verneigen. Auch sehr schön. Aber vor Gott mal niederzufallen oder überhaupt mal die Knie zu beugen, wem fällt das heute noch ein? Ja, vielleicht auch gerade im Gottesdienst. Wie? Hier, jetzt und heute, hier auf die Knie. Hier, die ganze Mannschaft. Ja, würde mancher denken, na, ich habe heute meine gute Hose an oder meinen guten Rock, meine schönen Kleider schmutzig machen, obwohl wir haben ja einen schönen Teppichboden hier. Ich musste daran denken, als ich neu bekehrt war und noch keine feste Gemeinde hatte, auch manchmal in einer Gemeinde zu Gast war. Und was hatte ich da erlebt, Sonntag für Sonntag? Es war mir ganz fremd. Da heißt es, nun wollen wir gemeinsam ins Gebet gehen. Und dann, um mich rum, gingen auf einmal alle in die Knie. Was ist jetzt passiert? Ja, wir wollen beten. Und ich hatte keine andere Wahl, ich konnte ja nicht sitzen oder stehen bleiben. Nee, geh auf die Knie, Reinhold. Wir wollen ins Gebet gehen, das heißt, wir knien jetzt hin. Die gingen alle runter auf die Knie. Sonntag für Sonntag, ob Sonntagshose oder Sonntagskleid, das war völlig egal. Da war auch ein ziemlich kalter Boden drin, da war kein Teppichboden. Das spielte keine Rolle. Allen denen, die es irgendwie möglich war, die gingen auf die Knie. Da musste schon jemand besonders krank oder alt sein, der das nicht getan hat. Das hatte mich tief beeindruckt. Es war allerdings eine Gemeinde von Aussiedlern, war eine russlanddeutsche Gemeinde. Ich habe eine große Ehrfurcht bekommen vor diesen Geschwistern. Natürlich müssen wir sehen, es ist nicht nur damit getan, dass man äußerlich auf die Knie geht oder vor ihm niederfällt. Zuerst will der Herr unser Herz, das haben wir schon vorhin gehabt. Die Herzensstellung ist das Entscheidende. Aber ich kann auch meine Anbetungshaltung, die ich im Herzen habe, auch nach außen ausdrücken und auch auf die Knie gehen. Das drückt nicht mehr als meine Ehrfurcht vor Gott aus. Denn das, was aus dem Herzen kommt, das soll ja auch äußerlich sich irgendwo zum Ausdruck bringen. Oder wer von euch liest seine Bibel regelmäßig auf den Knien? Der Missionsdirektor, den ich kennengelernt habe auf unserer Bibelschule, der sagte, er liest jeden Tag die Bibel auf den Knien. Das ist ein Vorrecht, Gottes Wort auf den Knien zu lesen und sagen: Herr, rede du zu mir, ich beuge mich vor dir. Hast du es auch schon mal getan? vor dem Thron Gottes niederzufallen. So viel Ehrfurcht schon vor seinem Wort zu haben. Liebe Geschwister, wie nötig haben wir es, beständig vor Gott niederzufallen und in Ehrfurcht vor seinen Gnadenthron zu kommen. Die Bibel, die ruft uns ja ohnehin die ganze Zeit dazu auf. Lasset uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Möchten wir nicht unseren Herrn und Gott anbeten? Möchten wir nicht Barmherzigkeit erlangen und rechtzeitige Hilfe? Dann ist es gut, wenn wir zu ihm kommen. Dann ist es gut, wenn wir vor ihm niederfallen und uns vor ihm beugen. Dann komm zum Thron der Gnade. Wie köstlich und wunderbar ist dieses Vorrecht, vor diesem Thron niederzufallen, vor diesen Thron zu kommen. Wie köstlich und wunderbar ist es, dass uns Johannes im Geist vor diesen wunderbaren und herrlichen Thron führt. Wenn wir mal in die Offenbarung hineinschauen und das mal so durchblättern, immer wieder taucht der Thron Gottes auf. Ungefähr 40 Mal wird der Thron Gottes in der Offenbarung erwähnt. Und das ist der zentrale Mittelpunkt, der Thron Gottes, alles Geschehens, das müssen wir uns mal vor Augen halten, im Himmel und auf Erden. Der zentrale Mittelpunkt. Vielleicht haben wir uns bisher noch gar nicht so viele Gedanken um den Thron Gottes gemacht, ich zumindest nicht. Der Thron Gottes ist der Thron, der schlechthin über alles verfügt. Alles ist alles. Von diesem Thron aus wird alles gelenkt und geleitet. Die ganze Schöpfung, die muss sich am Ende diesem Thron völlig unterwerfen. Eigentlich ist sie heute schon unterworfen, nur lässt Gott noch manche Dinge gewähren. Aber wir müssen bedenken, von diesem Thron kommt alles, was von Gott hervorkommt. All das Gute, all die Segnungen. Von diesem Gott kommt so unendlich viel Gnade, Gnade um Gnade, Herrlichkeit um Herrlichkeit. Und von diesem Thron kommt aber auch noch etwas anderes. Da kommt auch alles Gericht hervor. Das müssen wir auch sehen. Gnade und Gericht. Das hält bei Gott die Waage. Und wir wissen, es werden noch fürchterliche Dinge über diese Erde hereinbrechen. Und manche Leute, die denken, ja, das ist alles unkontrolliert. Irgendwo ist wieder eine Naturkatastrophe und da bricht wieder was auf und dort ist wieder was. Wird Gott, der Herr, die Dinge unkontrolliert geschehen lassen? Nein, niemals. Auch die Trübsalzeit wird von Gott ganz bewusst zugelassen werden, Schritt für Schritt, ganz kontrolliert unter seiner Macht, unter seinem Thron. Und welch ein ungeheurer Trost ist es, vielleicht auch für dich und für mich, für uns, welch ein Trost ist es, dass diese Zeit und Welt nicht einfach dem Zufall überlassen ist. Nicht einfach alles so willkürlich irgendwo, sondern dass da jemand ist, der auf dem Thron sitzt, der wahre König, die wahre Majestät, der die Übersicht hat über alles, über den ganzen Erdkreis. Und er hat alles weislich geordnet, auch über deinem und meinem Leben. Er regiert auf seinem Thron. Ja, wir wissen natürlich, dass dieser unendlich heilige Gott momentan noch einen anderen Regenten zulässt. Das ist unser Problem, das wir haben. Dass der Fürst dieser Welt eben auch noch da ist. Und das ist der Teufel. Es ist der Böse, der uns momentan noch so viel zu schaffen macht. Doch seine Regentenzeit, die ist wahrlich begrenzt. Der Jesus sagte schon in Johannes 12, 31, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Und nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Der Teufel, der wird hinausgeworfen werden. Und das hat der Herr Jesus schon am Kreuz vollbracht. Es ist nur noch die Frage, wann es dann vollends eintritt. Der Fürst dieser Welt wurde am Kreuz von Golgatha durch unseren Herrn Jesus ein für alle Mal besiegt. Der Schlange wurde der Kopf zertreten. Wir können nicht genug darüber jubeln und uns freuen. Die Regentenzeit von dem Teufel, von Satan, die ist begrenzt. Und wenn es dem Thron Gottes gefällt, dann wird er einfach hinausgeworfen werden. 1000 Jahre wurde er einfach gebunden. In der Zeit, wo der Herr Jesus auf dieser Erde regieren wird, wo er hier den Thron auf der Erde einnehmen wird, in Jerusalem, von da aus wird die Erdenregierung stattfinden, sein tausendjähriges Königreich. Und nach diesem tausendjährigen Königreich, ja, Satan wird nochmal am Ende des tausendjährigen Königreiches losgelassen, aber dann wird er hinausgeworfen, endgültig in den Feuersee. Und wird gepeinigt werden Tag und Nacht. Und so wie es die Offenbarung sagt. Und der Rauch der Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das wird die Strafe sein. Gott ist gerecht. Welch ein Trost für uns, dass Gott der Sieger ist. Und dass wir es mit dem Sieger zu tun haben. Welch ein Trost muss es schon damals für den Apostel Johannes gewesen sein, der unter der Herrschaft des römischen Kaisers auf der Insel Patmos einfach so verbannt wurde. Da wurde er hingeschleppt und da eingekerkert. Es war doch die Regie des Teufels, die ihn da hingebracht hat. Es war doch die Regie des Teufels, die ihn dorthin gebracht hat und verbannt hat. Welch eine Ermutigung muss das für den Johannes gewesen sein. Oh, mein Herr, der hat mich nicht vergessen. Als er mitten in dieser Verbannung diese Apokalypse sehen durfte, diese Enthüllung, die Offenbarung und dann diese gewaltigen Einblicke, diesen Einstieg hier in den Thronsaal Gottes, durch diese geöffnete Tür zu schauen. Oh, es ist herrlich. Gottes Thron steht über allem. Gottes Thron lässt den Satan und das Böse zwar in vielem gewähren, doch am Ende und über allem steht immer noch Gottes Herrschaft. Und dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Ist es nicht auch für uns eine enorme Ermutigung und ein enormer Trost, wenn wir das wissen dürfen, dass Gott der Herr auf seinem Thron sitzt und alles unter seiner Kontrolle hat. Und wie viel Kraft und Trost gibt es all denjenigen, die auf der ganzen Welt um des Namens Jesu willen Verfolgung leiden, die um des Namens Jesu willen Misshandlungen erleiden, die um des Namens Jesu willen gefangen sind, die um des Namens Jesu willen geschlagen und gefoltert werden. Wie viel Kraft und Trost gibt das denjenigen, aber auch uns, wenn wir durch mancherlei Schwierigkeiten hindurch müssen? Der Herr ist auf dem Thron. Gott steht über allem. Wir dürfen durch diese Türe des Himmels hindurchsehen. Und Johannes, der sieht hindurch. Und er sagt, auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war anzusehen wie Jaspis und Sardisstein. Und ein Regenbogen war rings um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Auf dem Thron saß einer. Johannes sieht einen Thron und sieht auch einen, der darauf sitzt. Doch so ganz genau kann er dies nicht beschreiben. Er sagt es nur mit seinen Worten. Wir haben das auch vorhin in Hesekiel gesehen, was uns Michael vorgelesen hat, Hesekiel Kapitel 1, wo er dann auch hier sagte von dem Thron in Vers 26 am Ende, Hesekiel 1, Vers 26, auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine Gestalt, anzusehen wie ein Mensch oben darauf. Ich sah auch wie den Schimmer von Golderz, wie das Aussehen eines Feuers, inwendig ringsum, von der Gestalt seiner Lenden nach oben hin und von der Gestalt seiner Lenden nach unten hin, sah ich wie die Gestalt des Feuers, und ein Glanz war rings um ihn her. Interessant. Und da sehen wir, Hesekiel und Johannes, die haben sich nie miteinander abgesprochen. Die haben das in ganz unterschiedlichen Zeitabschnitten gesehen, haben die Vision, diese Schau von Gott gehabt. Und allein schon an solchen Stellen sehen wir, die Bibel ist die Wahrheit. Die ergänzt sich in so wundersamer Weise, dass hier zwei Gottesmänner fast eine sehr ähnliche Schau hatten. Nur beschreibt sie jeder auf seine Weise. Johannes sah auch, dass da einer darauf sitzt und er sagt, dass er anzusehen war wie Jaspis und Sardisstein. So ganz genau kann er das nicht beschreiben. Wir bekommen keine so ganz genaue Beschreibung. Wir sollen uns auch kein Bildnis von Gott machen. Das sagt uns die Schrift auch an anderer Stelle. Und wir wissen auch, dass Gott Geist ist und wissen auch, dass Gott Licht ist. Johannes sagt, der darauf saß, der war anzusehen wie Jaspis und Sardisstein. Nun, was können wir daraus schließen? Was ist Jaspis? Ich weiß nicht, ob jemand einen Jaspisstein schon mal angeschaut hat. Was hat uns das zu sagen? Wenn wir genauer nachforschen, in den Kommentaren oder im Lexikon, da sehen wir, dass in dem Wort Jaspis die Bedeutung von Helligkeit liegt. Jaspis ist ein durchsichtiger Stein. Es ist ein Edelstein, der wie ein Diamant das Licht hindurch scheinen lässt und funkelnd reflektiert, also Strahlen auf von sich gibt. Das ist der Jaspisstein, ein Edelstein. Und es scheint uns auch hierbei sehr interessant, wenn wir hierzu in Offenbarung 21 reinschauen. Wenn uns hier das neue Jerusalem vor Augen gestellt wird. Die Stadt, welche vom Himmel herabkam. Was wird uns dort berichtet? Offenbarung 21, Vers 10 und 11. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz ist gleich einem köstlichen Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Also hier sehen wir noch mehr die Beschreibung von diesem Jaspisstein. Köstlicher Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis, ein Lichtglanz. Da sehen wir schon, welch eine große Bedeutung dieser Edelstein hat, oder zumindest wie hier durch diesen Stein oder durch diese Beschreibung die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck kommt. Johannes berichtet uns von dem, der auf dem Thron saß. Und der darauf saß, war anzusehen wie Jaspis. Und er sagt auch Sardisstein. Nun ist die Frage, was steht für Sardisstein? Der Sardisstein ist ebenfalls ein Edelstein. Und ich habe mich erkundigt, weiß aber nicht, ob alle Sardissteine rubinrot sind. Zumindest gibt es rubinrote, vielleicht gibt es auch grüne Sardissteine. Es gibt auch künstlich gemachte, vielleicht mit verschiedenen Farben. Aber der naturelle Sardisstein ist wohl rubinrot. Und viele Ausleger gehen davon aus, dass es eine Symbolik sein könnte für das Gericht und für die Gerechtigkeit Gottes. Wir wissen, Gott ist unbestechlich und aller Zorn und alle Gerechtigkeit Gottes wird nur im Blute des Lammes gestillt. Dafür könnte der rubinrote Sardisstein stehen. Alle Gerechtigkeit wird nur im Blute des Lammes gestillt. Wer nicht die Erlösung im Blute des Lammes hat, den wird Gottes Gericht treffen. Und wie schön wäre es, wenn es die Menschen doch nur begreifen würden. Und Johannes kommt noch auf einen weiteren Edelstein zu sprechen. Da möchte ich auch kurz drauf eingehen, in Vers 3. Und der darauf saß, war anzusehen wie Jaspis und Sardisstein, und ein Regenbogen war rings um den Thron. Anzusehen wie ein Smaragd. Und ganz genau, da spricht auch Hesekiel davon. In Hesekiel 1, in Vers 28, hier sagt Hesekiel, wie der Bogen, ein Bogen war rings um ihn her, wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint. Also war auch der Glanz ringsum anzusehen. Auch Hesekiel hat diesen Bogen gesehen. Wie an einem Regentag, also ein Regenbogen. Johannes spricht von einem Regenbogen rings um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Ein Regenbogen war also hier zu finden. Und auch darüber wollen wir nicht einfach hinwegfegen, denn bei unserem Herrn und Gott hat alles, was wir lesen und hier so aufnehmen, eine tiefgreifende Bedeutung. Ein Regenbogen war rings um den Thron. An was erinnert uns der Regenbogen? Das ist keine Frage, an die Sündflut. Gott hat damals seinen Bogen gesetzt nach diesem Gericht der Sündflut. Ja, die ganze Erde wurde ja überflutet. Die Menschheit war damals dermaßen entartet, dass es Gott sogar reute, dass er den Menschen geschaffen hat. Denn das Herz des Menschen war alle Zeit nur böse, sagt uns die Schrift. Und was war damals den Menschen so wichtig? Wird uns alles berichtet in der Schrift. Ihnen war das Essen so wichtig, das Trinken, Essen und Trinken, Kaufen und Verkaufen, Bauen, ja, war sehr wichtig, Freien und Freien lassen, Heiraten und Scheiden, ja, das war der Lebensinhalt. Wir fragen uns, ob wir nicht auch heute in solch einer Zeit sind. Was sind denn die Kennzeichen unserer heutigen Zeit? Genau so, wie es der Herr Jesus vorhergesagt hat, ist es nicht so? Was die Zeichen der Zeit vor seiner Wiederkunft sein werden, Matthäus 24, denn wie sie in den Tagen vor der Sündflut aßen und tranken, freiten und sich freien ließen, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging und nichts merkten, so ist es auch heute, bis die Sündflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Vielleicht müssen wir uns auch mal fragen, woran unsere Herzen immer wieder kleben, was wir uns so zum Lebensinhalt machen. Gehen wir auch so mit den Dingen der Zeit, mit den Dingen der Gesellschaft? Woran klebt unser Herz? Was hält uns fest, dass wir manchmal so laue Leute sind, so laue Christen, so Laodicea Christen? Dass das so trefflich auf uns auch verwendet werden kann. Wir müssen uns fragen. Wir schauen wieder durch die geöffnete Tür zu dem Thron Gottes und fragen uns, ist es nicht der, welcher hier auf dem Thron sitzt, der nach der Sündflut sagte, ich will meinen Bund mit euch dafür aufrichten, dass ich forthin nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sündflut ausrotten werde und dass auch keine Sündflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, welches ich stifte zwischen mir und euch allen lebendigen Wesen, die bei euch sind auf ewige Zeiten. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle, und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, welcher zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass forthin die Wasser nicht mehr zur Sündflut werden sollen, die alles Fleisch verderbe. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund, zwischen Gott und allen lebendigen Wesen, vor allem Fleisch, das auf Erden ist. Das ist gewaltig. Gott setzt selber diesen Bogen, um sich daran zu erinnern, dass er mit der Menschheit, mit allen lebendigen Wesen einen Bund geschlossen hat. Hochinteressant. Denken wir auch daran, wenn wir den Regenbogen sehen. Das ist kein Zufall. Das ist ein Zeichen, dass Gott einen Bund geschlossen hat, den er nie wieder auflösen wird. Es werden noch furchtbare Gerichte über diese Erde hereinbrechen, aber das Gericht der Überschwemmung wird nicht mehr auf diese Erde hereinbrechen, dass die ganze Erde überflutet wird. Das wird Gott nicht mehr zulassen. Was wird das nächste Gericht sein, das über diese Erde hereinbrechen wird? Es wird nur noch eines sein. Das wird das Feuer sein, worin Himmel und Erde zerschmelzen werden. Aber Überflutung wird keine mehr kommen. Trotzdem, dass heute in so vielen Orten Überflutungen sind, Überschwemmungen, so wird es auch in den letzten Jahren immer häufiger wahrnehmen, erst jetzt wieder in Australien katastrophal oder in Pakistan vorher oder in anderen Gebieten schlimme Sachen, auch in Deutschland schon in diesem Jahr. Aber die ganze Erde wird nie wieder überflutet werden. Das ist Gottes Bund und sein Bundeszeichen. Doch in der Trübsalzeit, da werden furchtbare Gerichte über die Welt hereinbrechen. Und deswegen heißt es auch sicher hier in Offenbarung 4, Vers 5, Und von dem Throne gehen Blitze und Stimmen und Donner aus. Und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, das sind die 7 Geister Gottes. Ja, da geht so einiges aus von dem Throne Gottes. Doch in Bezug auf die Sündflut hat der Herr bis heute seinen Bund gehalten. Da sehen wir, wie treu Gott ist, wie wahrhaftig er ist. Und wenn er diesen Bund eingehalten hat, Noah war ungefähr 2500 vor Christus, wir leben heute 2000 nach Christus, ungefähr vor 4500 Jahren, wie viel mehr wurde er auch heute den Bund durch das Blut seines eigenen Sohnes mit uns aufrechterhalten? Wenn Gott diesen Bund der Sündflut eingehalten hat, wie viel mehr den Bund durch das Blut seines eigenen Sohnes? Was hatte der Herr Jesus gesagt bei der Einsetzung des Abendmahls? Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Von dem ist es schon völlig ausgeschlossen, wenn jemand Kind Gottes ist und sagt, ich kann da irgendwie wieder rauskommen. Nee, du hast einen Bund geschlossen mit Gott. Zumindest er hat einen mit dir geschlossen, wenn es dir auch damals nicht bewusst war. Einen Bund in seinem Blut. Wenn jemand Kind Gottes ist, dann ist dieser Bund besiegelt mit dem Blute Jesu. Und wenn Gott das Blut sieht, dann ist es ein Zeichen, da habe ich einen Bund gemacht. Genauso wie er damals oder bis heute noch den Regenbogen ansieht. Und dieser Bund in seinem Blut, das ist mehr als der Bund mit Noah. Der geht über das irdische Leben hinaus. Im Blute des Herrn Jesus wird uns eine ewige Erlösung verheißen. Ewige Errettung, die über all dieses irdische Leben, über Himmel und Erde hinausgeht. Und wie die Errettung bei dem Bund der Sündflut bedingungslos war, so müssen wir uns auch das vor Augen halten, so ist auch die Errettung des neuen Bundes bedingungslos. Die Errettung ist an keine menschlichen Bedingungen geknüpft. Der Mensch muss es lediglich nur annehmen. Ja, ich möchte es in Anspruch nehmen. Er muss lediglich erkennen, ich brauche Sündenvergebung. Ja, ich gehe zum Herrn Jesus. Und ich bekenne ihm mein Versagen, ich glaube an ihn, ich lade ihn in mein Leben ein. Und wenn das ein Mensch ernsthaft tut, Buße tut und ihn um Vergebung bittet, dann wird es geschehen. Dann wird er Vergebung bekommen. Und der Herr Jesus wird in sein Herz hineinkommen. Aber dann beginnt auch das Leben in der Heiligung. Ich möchte euch nicht weiter fortfahren. Wir wollen uns nächstes Mal noch weitere Einblicke verschaffen in diesen wunderbaren Thronsaal Gottes. Da wollen wir uns in der nächsten Predigt weitere Einblicke verschaffen und uns noch mehr zeigen lassen durch das wunderbare und kostbare Wort Gottes. Johannes sagt zu uns bis heute, danach schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die glich einer Posaune, die ich mit mir reden gehört hatte, sprach, steige hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass wir auch heute einen Blick wieder bekommen durften, durch eine geöffnete Tür hindurch. Herr, und wir lesen so schnell darüber hinweg, es ist uns oft gar nicht bewusst, was es heißt, den Thron Gottes vor Augen zu haben. Was es heißt, dass da ein Thron ist, von dem alles ausgeht. Ein Thron, dessen Herrschaft kein Ende haben wird. Ein Thron, der da ist, dem, der darauf sitzt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, und dass du alles in deiner Hand hast, möchten dich an dieser Stelle um Vergebung bitten für unseren Kleinglauben, den wir oft haben, dass wir dir nicht genug vertrauen, dass wir auch oft denken, es würde alles irgendwo entarten, dass wir denken, auch unser Leben ist nicht immer unter deiner Kontrolle. Aber wir danken dir, dass du alles unter Kontrolle hast. Und wir dürfen es auch immer wieder erkennen. Hilf uns, dass wir uns beständig an dich wenden. Herr, dass wir vor dir niederfallen und dir die Ehre geben, auch unser Vertrauen, das dich ehrt. Möchten wir danken, Herr, dass du uns helfen möchtest, auf dich zu schauen, dass keiner von uns zurückbleibt, dass wir weitergehen mit dir, auch wenn wir in die neue Woche hineingehen, möchten dich bitten, stärke uns und gib uns deine Gnade und Kraft, auf dich zu sehen und deine Herrlichkeit zu schauen. Amen.